Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmfrühstück. Ich bin's, der Krischi, und ja, für das Ende aller Tage könnte ich mir kaum jemand Besseren an meiner Seite wünschen als den lieben Patrick. Hi Patrick.
Geht mir genauso. Ich meine, wir sprechen heute über Dystopien, ne? Ich meine, Schrottwichteln ist schon nah an einer Dystopie dran. Das blüht uns ja in ein paar Monaten wieder, deswegen freue ich mich sehr, heute hier mit dir über Dystopien reden zu dürfen.
Genau. Also es geht gar nicht besser als Kickstart für das Ende des Jahres. Wir befinden uns im Herbst des jetzt mittendrin, obwohl zum Zeitpunkt unserer Aufnahme haben wir eigentlich hier gerade wunderbares Wetter. Du hast auch schon gesagt, es ist sehr warm bei dir.
Also wunderbar. Ich habe da ja schon immer mit dem Daniel so ein bisschen die Diskussion. Ne? Das ist eine Sache der Perspektive. Also hier in München hat es heute 30 Grad. Relativ trockene Hitze zum Glück. Das macht es ein bisschen erträglich, aber ich bin eigentlich schon voll in Herbststimmung. Ich meine, Spooky Season steht langsam an. Man stimmt sich auf Halloween ein und da hat 30 Grad eigentlich nichts mehr zu suchen. Aber es ist ja in Anführungsstrichen Besserung in Sicht. Von dem her nehme ich das heute mal noch zur Kenntnis und freue mich dann auf die anderen Temperaturen, die da kommen.
Genau, du sagst es, dass wir haben bald hier den Schocktober, Spooky Oktober, keine Ahnung, wie man es alles nennen können, Halloween auf jeden Fall. Es wird, kommt die dunkle Jahreszeit und deswegen werden wir uns auch heute aus dem gemütlichen Bereich ein wenig mehr mit, ja, nennen wir es jetzt mal so die dunkle Ecke an Filmgenre, nämlich, wie du schon sagtest, mit den Dystopien heute beschäftigen. Im Allgemeinen so der Kickstart dafür oder die Idee kam eigentlich daher, da wir festgestellt haben, Children of Men, der hat dieses Jahr schon Jubiläum, 20 Jahre ist es her, dass der Film rauskam, und dazu hatten wir schon mal letztes Jahr eine Folge aufgenommen. Also wer da richtig Bock hat, nochmal sich 100% was von dem Film zu hören, gerne nochmal bei uns durchscrollen, die Folge mit vom lieben Daniel mit anzuschauen. Und Gast, ich muss jetzt Gast sagen, weil ich das gar nicht mehr auf dem Schirm habe, wer dabei war. Aber heute wollen wir uns dann auch mal sehr allgemein eben dieser Frage oder diesem Thema widmen und natürlich der Frage, warum uns so eine düstere Zukunftsvision im Kino oder zu Hause auf der Leinwand eigentlich so extrem faszinieren, also wie uns diese so faszinieren kann, was halt eine echte Dystopie überhaupt ausmacht und wo da die Grenzen liegen, dass es überhaupt an diesem, nehmen wir es jetzt mal, Mini-Genre überhaupt dazu kommt. Und am Ende erzählen wir auch noch ein bisschen zu ein paar unserer Lieblingsfilme. Also ab geht's in eine etwas, ja, schiefgelaufene Zukunft, sage ich jetzt mal. Und da starten wir halt nochmal mit der ersten Frage, die ich ja schon angekickt habe, nämlich warum fasziniert uns so ein Szenario, was uns gleichzeitig Angst hat, macht, aber ja, Faszination, Angst. Wie sieht's bei dir da aus, Patrick? Wo kommt da deine Faszination? Bist du überhaupt Fan davon, so einer Dystopie, von solchen Filmen? Oder sagst du, ist auch so eine Stimmungssache?
Ich glaube, wenn ich da kein Fan von wäre, hätte ich nicht gesagt, jawohl, lass uns drüber sprechen. Okay. Bin ich voll Fan von. Also hauptsächlich, was mich fasziniert, sind Endzeitfilme. Hatten wir, glaube ich, an anderer Stelle auch schon mehrfach. Und ich bin ja Sucker für alles, was mit Horror zu tun hat, und im Grunde eine Dystopie im Film ist ja im Grunde nichts anderes als eine sehr horrible Vorstellung von der Zukunft. Und da gibt's ja, haben wir auch in der Vorbereitung gemerkt, sehr viele Schnittmengen auch zu Endzeitfilmen und zu klassischen Horrorfilmen. Da sind die Grenzen ja fließend. Deswegen bin ich da schon Fan, tatsächlich eher Richtung Endzeit. Also was mich gerade in den letzten Jahren eher nicht so kriegt, sind Dystopien, die erzählen von politischen, gesellschaftlichen Veränderungen, weil ich finde, da hat uns die Realität einfach eingeholt. Und das ist dann für mich nicht eskapistisch genug irgendwie, dass ich mich da reinfallen lassen kann. Also prominentestes Beispiel für mich, ein Film, der mich überhaupt nicht gekriegt hat, obwohl ich weiß, dass ich damit relativ alleine stehe, ist Don't Look Up, weil der für mich einfach zu nah an der Realität ist, in der wir leben, und deswegen eigentlich sehr wenig dystopisch, und weil ich vom ganzen Habitus, vom Humor und so irgendwie nicht abgeholt wurde. Und deswegen bin ich da eher so der Endzeit-Apokalypsen-Fan, also wenn schon Dystopie, dann richtig. Aber ja, wir kommen ja nachher noch zu ein paar Filmen, und da gibt es durchaus einige, die ich immer wieder gerne gucke.
Ja, genau. Da hast du was gesagt, Don't Look Up habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber der hat mich, das war auch Adam McKay gewesen, oder?
Ja.
Habe ich richtig im Kopf. Genau. Ja, das war, glaube ich, das war der erste Adam McKay-Film, der bei mir null gefunzt hat, während die anderen eigentlich immer so bei 4, 4,5 Sterne da relativ easy gelandet sind. Und hier war es einfach nur so dieses riesige Aufgebot an Darstellern und nee, es hat damals nicht funktioniert. Ich habe es dann irgendwie auf Netflix geschoben.
Ja, eine kurze Ergänzung noch, weil du es vorher gesagt hast, der Podcast damals zu Children of Men, hast du eigentlich richtig gesagt mit Gast, das war nämlich wirklich mit dem Gast, das war mit dem Helmut vom Bully-Podcast, also vom Eishockey-Podcast und von Popcorn zum Mitnehmen. Viele Grüße an der Stelle. Der hat damals Children of Men tatsächlich nachgeholt mit Daniel, ja.
Ach, guck mal, dann war das sogar eine Nachgeholtfolge.
Absolut,
ja. Fokus. Aber es kommt ja aufs Gleiche raus irgendwo.
Ja, genau.
Ja, zu Children of Men werde ich später auch nochmal was kurz sagen. Aber bevor wir jetzt nochmal auf diese Filme überhaupt kommen, lass uns erstmal überhaupt dieses Fundament gießen. Wir haben jetzt einfach schon vom Szenario gesprochen. Vielleicht wissen manche ja gar nicht, was genau eine Dystopie ist. Wenn ich an Dystopie denke, wir haben ja schon ein paar Beispiele so genannt und vielleicht kann man sich dadurch das ein bisschen vorstellen. Ich habe es auch heute versucht, einer Kollegin auch noch zu erklären, weil sie konnte sich gar kein Bild daraus machen. Ich habe sie immer so ein bisschen versucht zu erklären mit so kaputte Städte, nach irgendwelchen Katastrophen, manchmal auch ein bisschen Neonlicht, je nachdem, in welche Richtung das Ganze geht oder auch karge Wüsten, Zombie-Apokalypsen, also so Zombielands oder so sind ja auch, die kann man ja auch theoretisch da einfach da alles so reinschieben. Aber rein begrifflich ist ja eine Dystopie so einfach nur das direkte Gegenstück zur Utopie. Und Utopie bedeutet ja halt so diese Vorstellung einer perfekten Welt, also einfach so die düstere Version einer eben nicht perfekte Welt. Das lässt sich ja wirklich sehr breit fächern dann. Deswegen, was sind so die typischen Zutaten, die es braucht, um eine echte Dystopie zu sein? Das stelle ich jetzt mal so hauptsächlich in den Raum. Und was würdest du da sagen? Was wäre so für dich dieses am ehesten dieses Motiv, was eine Dystopie ausmacht? Ich sagte, es ist breit. Was macht es für dich am ehesten aus? Wie würdest du es beschreiben?
Also im Kern auf jeden Fall gesellschaftliche Zerrüttung oder gesellschaftlicher Zerfall, weil das ist ja im Grunde immer die Essenz, die dabei rauskommt. Es ist ja, also wenn wir jetzt, keine Ahnung, in eine Dystopie denken, in der eine KI irgendwie rogue gegangen ist und wahnsinnig wird oder so, das wäre ja im Grunde egal, wenn es keinen Einfluss auf die Gesellschaft hätte. Deswegen ist der Kern immer irgendeine gesellschaftliche Veränderung zum Negativen, die dann immer verursacht wird durch Überwachung wie 1948, durch irgendwelche Umweltkatastrophen wie in The Road hatten wir vorhin schon, durch ja Politik, Totalitarismus, wie der dann irgendwelche komischen Auswüchse bringt, wie kommen wir nachher auch noch zu The Purge oder sowas. Ne? Aber im Kern ist es immer irgendwie die Gesellschaft, die mit irgendetwas, was da in der Zukunft, Dystopien spielen ja immer in der Zukunft, passiert, nicht klarkommt und deswegen zerfällt. Das ist für mich so immer das Zentrale bei einer Dystopie.
Ja, das haben wir, glaube ich, auch zum Teil gerade aktuell in der Politik, aber da wollen wir jetzt mal nicht so sehr drauf eingehen.
Ja, das ist es eben, ne? Wenn die Realität schon zu nah an der Dystopie ist, die man sich in 5 Jahren irgendwie vorgestellt hat, dann macht es nicht mehr so viel Spaß, solche Filme zu gucken.
Oder an einem Überspitzten, ne? Das haben ja auch mal Trey Parker und Matt Stone, also die Macher von South Park, gesagt, dass Trump denen eigentlich so ein bisschen ein Schnippchen schlägt, weil egal was die sich ausgedacht haben, Trump hatte es schon eigentlich, also der hatte schon so einen auf die Kacke gehauen da, dass die kaum noch Ideen hatten, wie die Dinge überspitzen sollten. Und ja. Dann sind wir an dem Punkt. Übrigens, kleine Ergänzung, der Patrick hat einen neuen Film erschaffen, der ist noch weiter in die Vergangenheit gereist für ein totalitäres System, nämlich noch 1948, meinte natürlich 1984.
Ich habe 1948 gesagt, um Gottes Willen.
1984 hat er aber gemeint, genau, das ist ja auch so der bekannte Big Brother-Vergleich immer wieder. Ja. Ich würde ja gerne sagen, sehr zu empfehlen auch als Buch, aber ich habe weder Buch noch Film bis jetzt gesehen. Das liegt alles noch hier rum und steht eigentlich ganz weit oben auf der Liste, aber ich bin derzeit sehr langsam im Lesen geworden. Aber da haben wir ja noch andere Beispiele, aber es gibt ja auch sehr viel Literatur, was es dazu gibt. Also ich gehe da voll mit dir, es ist immer hauptsächlich dieser Gesellschaftsumbruch, sei es durch eben politische Umschwünge, durch Umweltkatastrophen oder eben technologische Übermächte jetzt mit der KI, das ist ja halt auch eine gewisse Realität, die wir immer weiter haben, ist es halt so ein gesellschaftlicher Zerfall, ist ja halt so das typische Motiv. Als ich mal die KI gefragt habe, die hat das natürlich auf was anderes geschoben. Hm. Nämlich, dass es das Einzelne gegen, der Einzelne gegen das System wäre, das klassische Motiv, beziehungsweise die aktuelle Umwelt mit Antihelden und Widerstandskämpfer kam daraus. Da, das habe ich so für mich gar nicht gesehen, aber ich habe es mir mal notiert, weil das funktionierte für mich nur bedingt. Das kannst du natürlich, also wenn ich das so lese, da fällt mir nur VW Vendetta ein, der so ein bisschen in diese Richtung vielleicht noch gehen könnte, ein Einzelner gegen das System und ein Antiheld, mhm. Widerstandskämpfer, zumindest auf Anhieb. Kommen wir aber zu dem nächsten Punkt, nämlich wir haben jetzt so die Theorie erklärt. Wie sieht das so mal in der Praxis auf der Leinwand aus? Nämlich das Genre ist, wie man ja schon so festgestellt, kann man ja wirklich sehr riesig fassen, sehr massiv hat das auch eigentlich die Filmgeschichte geprägt. Deswegen schauen wir uns jetzt mal so ein paar Meilensteine an. Von nicht 1948, aber von 1927 angefangen haben wir dann so praktisch der erste, der da kommt. Bis heute, ich persönlich nie gesehen, kenn, oder ich könnte es sein sogar, dass ich ihn gesehen habe, aber in der Schule und habe da tatsächlich null Erinnerungen außer einzelne Bilder. Da rede ich von Metropolis, wo wir auch diese Industrialisierung drin haben, also der Urvater der Filmdystopie und visueller Pionier. Hattest du Metropolis mal nachgeholt, mal gesehen oder kennst du auch nur so eher diese Ausschnitte?
Es ist exakt so wie bei dir. Ich habe den vermutlich irgendwann mal gesehen, aber nicht irgendwie bewusst, dass mir da jetzt noch was in Erinnerung blieb. Das ist einer, den ich auf jeden Fall noch mal irgendwann gucken muss.
Mhm. Ansonsten, dann springen wir direkt mal ein paar Jährchen weiter in die Zukunft. Blade Runner ist natürlich immer so dieser, was ich vorhin angedeutet habe mit dem Neonlicht, wo na, auch eine andere Art, da sind wir mit dem Cyberpunk, auch mit KIs, mit dem Kampf der Menschlichkeit und wie, ja, Sci-Fi-Noir, du hattest es ja auch in dem Punkt schon gesagt, dass es ja, oder ich glaube, das hatten wir vorhin im Vorgespräch, dass es ja immer sehr auch Science-Fiction-lastig an vielen Punkten ist, weil man das ja, wenn man es übersetzt, Science-Fiction entspricht, wissenschaftlich unmöglich, so viel ist da gar nicht unmöglich, aber es wird halt auch diesem Genre meist immer zugeordnet. Wie stehst du zu Blade Runner?
Ja, also ist natürlich ein großer Klassiker. Ich bin aber eher in dem Lager, dass für mich persönlich Blade Runner 2049 der bessere Film ist, mhm. weil ich halt auch ein Denis Villeneuve-Fanboy bin und nicht so sehr ein Ridley Scott-Fanboy. Ich finde, der Herr Scott hat schon sehr gute Filme gemacht. Ich meine, der ist ja auch nie von diesem Dystopie-Thema weggekommen. Ich meine, jetzt kommt jüngst das Ende der Sterne ins Kino, ne, mit Josh Brolin, mhm. Margaret Qualley und Co., der ja auch wieder eine Dystopie beschreibt. Ne? Also das scheint so ein bisschen mhm. Herzensding von ihm zu sein. Ich finde aber, der 82er Blade Runner ist nicht so gut gealtert, was irgendwie klar ist, wenn man sich einen Sci-Fi-Film aus 82 anguckt. Aber 2049 hat mich einfach mit seinen Bildern, mit dem, was er erzählt, mit der Schauspielerriege und Co. und einfach mit dieser Wucht, die Villeneuve immer hat, wenn er Dinge inszeniert, viel mehr abgeholt. Aber klar, ich meine, Blade Runner hat einen wahnsinnigen Einfluss auf die Popkultur gehabt, ne? Also ich glaube, ohne Blade Runner gäbe es diesen kleinen Cyberpunk-Boom, den wir in den letzten Jahren mitbekommen. Du hast gesagt, Neonlicht überall, riesige Städte, Gesellschaften, bei denen man sich fragt, will man darin leben, haben mit Sicherheit auch gute Aspekte, aber auch sehr, sehr viele negative Aspekte. Und nicht zuletzt Cyberpunk 2077 hat es ja ins Videospielgenre quasi gebracht, das ganze Thema, und wirklich auch in den Mainstream. Und das gäbe es, glaube ich, alles nicht in dieser Ausprägung, wenn es Blade Runner damals nicht gegeben hätte. Deswegen hat er auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Ich persönlich, wenn ich die Wahl hätte, gucke ich jetzt Blade Runner oder gucke ich 2049, würde ich immer zu zweiterem greifen.
Gehe ich voll mit dir. Also ich habe den, weil er ja auch so angepriesen wurde, immer irgendwann mal nachgeholt. Und habe mich richtig schlecht gefühlt danach, weil nicht im Sinne von, dass er mir irgendwas gezeigt hat, wodurch ich mich schlecht fühlen müsste, mir da einfach nicht gefallen. Und ich habe gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht. Warum hat er mir nicht gefallen? Und dann habe ich das mal mich vor zwei Freunden geoutet, die auch sehr, sehr, also die größere Science-Fiction-Fans sind als ich. Und die dann gesagt haben, boah, nee, der ging ja gar nicht. Okay, die haben es dann auch komplett übertrieben. Das, so weit wäre ich jetzt nicht gegangen, aber es war dann gut zu wissen. Und auch schön von dir zu hören, dass ich nicht der Einzige bin. So, falls ihr noch dran seid und nicht deswegen jetzt einen Rage-Quit hier gemacht habt, die haben ja keine Ahnung. Kommen wir einfach mal zum nächsten Meilenstein, der dann natürlich da kam. Da freue ich mich immer persönlich, weil den habe ich auch im Kino sehen können dann und für mich dann auch dann entdeckt. Das ist dann natürlich Matrix. 1999 war das dann auch mit diesen ganzen Simulationen und überhaupt dieser fast schon philosophischen Frage, ob wir überhaupt real existieren oder ob wir einfach nur so ein Computerprogramm sind, irgendwelche NPCs, die nebenher laufen im eigentlichen Hauptakt Und natürlich hat das natürlich das Action-Kino noch revolutioniert, aber wir haben dann natürlich eben ein bisschen mehr gehabt, als, wie ich schon gerade sagte, als nur reine Action. Wie sieht es bei dir aus? Hast du Matrix im Kino damals gesehen oder erst später mal nachgeholt?
Erst später natürlich. Ich habe ja mit 14 keinen FSK 16 Film im Kino gesehen. Oder mit 15 dann, als er rauskam. Nee, ich weiß tatsächlich nicht mehr, ob ich da im Kino war. Es kann durchaus auch sein. Aber so richtig lieben gelernt erst danach. Also ich habe irgendwann mal diese DVD-Box mir geholt. Ich weiß nicht, ob die da draußen jemand kennt. So eine Acrylbox mit allen drei Filmen, mit Animatrix und mit zig Bonusmaterial und mit so einer Neo-Büste noch dazu. Gab es irgendwann mal im Mediamarkt für 25 Euro hinterhergeworfen. Und da habe ich so richtig die Faszination für Matrix entwickelt und habe den immer mal wieder geguckt und finde, den kann man heute auch noch wunderbar gucken. Ich bin in der Minderheit, weil ich sage, dass Reloaded und Revolutions auch gute Filme sind und ich die auch gern gucke und für mich das einfach zusammengehört. Aber der erste sticht natürlich schon raus, ne? Der hat mit der ganzen Ästhetik, mit Neo und Trinity und mit Bullet Time und Co. einfach Dinge geschaffen, die auch bis heute in der Popkultur überlebt haben. Mhm. Und gerade auch mit diesem Matrix und Maschinenwelt und Co. Das ist schon faszinierend und das ist schon cool und nicht ohne Grund gibt es über den Film zig Abhandlungen, was da drin steckt von ja, Deutung der Gesellschaft bis zu irgendwelchen philosophischen Konstrukten. Also der ist auch heute noch absolut sehenswert, finde ich.
Absolut. Und ich gehe halb mit und halb nicht bei dir, wenn du sagst, mit den Fortsetzungen. Reloaded fand ich war zu verkopft und hatte einfach nur gute Action-Szenen und Revolutions fand ich dann inhaltlich zumindest gut. Also, aber ich geb dir dann recht, dass man sagt, die gehören einfach dazu. Wo sie einmal auf der Welt waren, da gehörten sie einfach dazu, damit das Ding auch rund wurde. Ich habe tatsächlich den vierten bis heute mir nicht angeguckt, weil Geschichte war für mich auserzählt.
Mhm.
Den nächsten, den ich auf der Liste habe, ist natürlich Children of Men, über den wir ja schon vorhin, den wir mal kurz angeschnitten haben, so wie ich es von den meisten eigentlich gelesen habe, so Meisterwerk und erschreckend realistisch. Ja, das mit dem erschreckend realistisch gehe ich absolut mit. Für mich hat das mit dem Meisterwerk nicht geklappt. Das war dann ähnlich wie von bei Blade Runner, dass der mir so hoch angepriesen wurde und mir dann gar nicht gefallen hat. Und ich kann es mir bis heute eigentlich gar nicht erklären, weswegen der jetzt nochmal auf einer dringenden Wiederholungsliste drauf ist, dass ich mir das nochmal angucke unter weniger hohem Druck, nenne ich es jetzt mal. Und einfach mal mit dem heutigen Filmauge, nenne ich es jetzt mal. Wie stehst du zu Children of Men?
Den mag ich sehr gerne. Also nicht zuletzt wegen des Casts, ne? Also ich meine Clive Owen, Julian Moore, Michael Caine und Co. Den guckt man gerne zu und ich finde den auch unterhaltsam, ebenso wie eine Dystopie unterhaltsam sein kann. Und berühmt ist er ja auch, gerade in FilmliebhaberInnenkreisen wegen des One-Shots und generell wegen der Kameraführung. Und das ist schon krass. Also das ist auch heute noch absolute Masterclass. Und du hast es ja gesagt, ich konnte es vorhin im Vorgespräch fast gar nicht glauben, obwohl es logisch ist, der ist 20 Jahre alt, der Film.
Korrekt.
Und ja, ich mag den sehr, auch wenn der natürlich schon von den Bildern her nicht der düsterste von denen ist, die wir heute dabei haben, aber von der Thematik schon einer der härtesten, finde ich.
Hm.
Ja, also ich gucke den immer wieder gerne.
Deswegen sage ich ja, du hast eigentlich so die ganzen Punkte aufgedröselt, wo ich mir dann im Nachgang denke, ja, so habe ich das auch gesehen, aber irgendwie hat mir das Gesamtbild nicht gefallen. Das hatte ich auch bei Watchmen.
Das ist ja immer das...
Alles Filme, die ich nochmal nachholen
ja,
muss.
Ja, genau. Das ist ja immer dieses, so ein bisschen wie ich das bei The Witch hab, ne? Ich gucke mir den an und kann da überhaupt nicht mit connecten und denke mir, eigentlich müsste mir alles an dem Film gefallen, von seiner Prämisse, von seinem Genre her. Gibt 20 andere Filme, die in eine gleiche Richtung gehen, die mir wahnsinnig gut gefallen und alle anderen Menschen sagen, der ist klasse und dann suche ich den Fehler immer bei mir selber und gucke den dann nochmal, nur um das nochmal bestätigt zu sehen, dass ich einfach nicht mit dem Film connecten kann. Ne? Das hat man einfach.
Aber da warst du ja nie alleine, da gab es mich ja noch.
Ja, genau.
Zumindest bei dem, ich keine Ahnung, das hätte eigentlich so funzen müssen. Ja, und der letzte in dieser Meilensteinreihe, den ich da doch, auch so wie Matrix, eigentlich diesen absoluten Kultfaktor nochmal, so popkulturellen Faktor da auch attestieren möchte, nennen wir es jetzt mal so, ist natürlich von 2015 Mad Max Fury Road, der sich von seiner gesamten Reihe eigentlich nochmal so extrem abhebt. einfach erstmal, grundsätzlich haben wir ja bei Mad Max immer ja diese Postapokalypse gehabt, die immer krasser wurde von Teil zu Teil, während ja noch der erste schon fast noch zivilisiert wirkt, ist danach ja nur noch großes Wüstengescharre, sage ich jetzt mal. Und das haben wir natürlich auch im Fury Road und das ist ja der, ja, ich glaube, wenn man von audiovisuellem, nenn mir irgendwelche Filme, die so audiovisuelle Rausche sind, dann fallen mir vielleicht drei Filme auf Anhieb ein, wenn ich es jetzt müsste, aber der als allererstes, ne? Und ja, ich glaube, da muss man gar nicht mit weitere Worte zu verfehlen. Der hat inhaltlich gar nicht so viel zu bieten, aber einfach dieses Audiovisuelle, das knallt einfach so dermaßen. Also wenn es einen dystopischen Film gibt, dann den auf jeden Fall immer mit auflisten, würde ich sagen.
Ja, absolut. Es gibt ja nicht umsonst Essays über Essays, wie großartig die Action da inszeniert ist, wie toll das alles aussieht. Und dann hast du noch einen Tom Hardy, der aufgeht in der Rolle und ja, der macht einfach Spaß, würde ich, also den ziehe ich auch jedem anderen Mad Max Film vor. Ich glaube, das ist jetzt nicht so eine Hot-Take-Meinung wie die anderen, die ich bisher von mir gegeben habe heute. den mag ich schon sehr, ja.
Ja, ich würde nur den Road Warrior noch, der noch vielleicht ein bisschen in die Richtung geht, weil der Laune macht, aber dieses Audio, also vor allem das Visuelle, ne, da sind die halt auch nicht immer perfekt gealtert, aber noch gut genug, dass man sich heute noch geben kann. Zumindest ab dem zweiten, würde ich mal sagen.
Ja.
Im dritten da wurde auf jeden Fall ein bisschen, da hat sich Steven Spielberg auf jeden Fall so ein bisschen was von Hook abgeguckt da, bei der Donnerkuppel. Und gefühlt dann ist er auf einmal dann der Peter Pan und hat da seine ganzen Neverland-Kinder. So, haben wir dann mal einfach so fünf Filme schon mal genannt. Eigentlich wollte ich das gar nicht so ausgiebig machen und einfach so runterratteln, aber das geht ja auch nicht, dass man da einfach an denen vorbeigeht, wenn man sagt, das sind Meilensteine. Aber genug von Zahlen und Fakten. Obwohl, wir können noch ein paar Zahlen und Fakten raushauen. Also ich hau das aber jetzt mal wirklich ein bisschen schnell runter. So die erfolgreichsten Film-Franchises, was ich so rausgefunden habe, oder dass ich das rausgesucht habe, das erfolgreichste an sich, Tribut von Panem, ist jetzt eigentlich gar nicht so der große Schock, wenn man drüber nachdenkt, würden, glaube ich, gar nicht so viele Leute als Dystopie wahrnehmen. Aber wenn man mal einfach so diese Faktoren, die wir schon angesprochen haben, haben wir das ja eigentlich schon mit drin, gerade hier in dem 12. Distrikt von der Katniss. Das ist ja, geht ja schon, wir haben dieses totalitäre System mit den Tributen, die dann auch mal geopfert werden müssen und dann auch noch so medientauglich vermarktet werden. Das ist für mich schon ganz klar Dystopie. Und andere Kassenhauer sind dann I Am Legend, da sind wir schon wieder so fast in diese Zombie-Richtung, oder Wall-E, der sowieso ja, auch kindliche Dystopie gibt, aber das ist ja das, was wir auch schon angeteasert hatten mit, wo die Realität manchmal gar nicht mehr so weit von entfernt ist oder wo wir uns teilweise hinentwickeln. Zumindest an manchen Punkten mit der Fettleibigkeit und dem nur auf den Bildschirm gucken, wobei ich da inzwischen manchmal an einen gewissen Turn glaube, wenn die Leute sich nicht nur die Instagram-Influencer da angucken mit ihren Fitnessrezepten, sondern auch die umsetzen, ist das schon, sind wir schon wieder da, was die Dicklichkeit auf dem richtigen Weg, aber blöderweise gucken wir immer noch auf den Bildschirm. Wie siehst du das bis zu diesem Punkt? Gehst du da oder fällt dir noch irgendwas anderes ein, wo du sagst, das müsste eigentlich auch noch so ein Gassenhauer gewesen sein?
Ja, gut, über Matrix haben wir ja vorhin schon gesprochen, ne? Ist ja auch sehr erfolgreich. Und ja, I Am Legend mag ich auch sehr. Das geht ja schon sehr dann in die Endzeit-Richtung. Aber ja, ich meine, das ist, also Hunger Games habe ich tatsächlich nie irgendwie reingefunden. Da wird ja schon, du hast gesagt, erfolgreichste Franchise, was man so in so Dystopie-Genre einordnen kann, aber da kenne ich auch die Vorlage nicht und habe die Filme vielleicht mal nebenbei gesehen, da habe ich nie so richtig reingefunden, muss ich sagen.
Also ich fand die ersten beiden eigentlich noch ganz gut und dann gehen noch so ein bisschen runter, aber ich habe die Bücher mir tatsächlich mal besorgt. War eigentlich für dieses Jahr geplant, aber ich hänge voll hinterher, wie ich ja schon erwähnte. Wird definitiv mal nachgeholt, weil ich mir von sehr, sehr vielen habe sagen lassen, lies lieber die Bücher, das ist nochmal eine ganz andere Welt. Und da ich das bei sehr vielen Sachen inzwischen festgestellt habe, dass die Bücher, ja, auch mit über 40 kann man mal feststellen, man hätte doch früher mit dem Bücherlesen anfangen können. Gebe ich dem Ganzen da gerne mal die Chance, dann nochmal durchzublättern. Wenn es mir nicht gefällt, dann kriegt meine Frau die geschenkt, die wird die bestimmt super finden. Also, und die ist da manchmal weniger anspruchsvoll wie ich, aber ich glaube schon, dass die mir sehr gut gefallen werden eigentlich. Ja, prägende Regisseure des Genres, eigentlich haben wir sie ja schon alle genannt und wenn nicht namentlich, dann ihre Filme. Ridley Scott haben wir schon genannt, natürlich durch Blade Runner war einer der prägenden Regisseure. George Miller mit dem Mad Max Film, Alfonso Cuarón, ist richtig ausgesprochen, oder? wollte gerade sagen, ich wollte gerade zu auch daraus fast schon machen. Ist natürlich so, genauso wie Denis Villeneuve haben wir ja beide schon für Children of Men und Blade Runner genannt, die dann auch entweder von der Geschichte oder rein optisch da auch schon ein paar dicke Bretter da hingehauen haben. Und natürlich, wenn man immer wieder rein optisch auch in einem Schauspielgenre damit verbindet, haben wir einmal Harrison Ford natürlich als, ja, in Blade Runner. Man könnte ja schon fast sagen, gewissermaßen ist ja für das Universum Star Wars ja auch eine Dystopie mit dem Imperium.
Mhm.
Aber da will ich jetzt mal nicht ein Fass aufmachen. Keanu Reeves haben wir auch genannt, natürlich als großes Gesicht von Matrix, aber auch von Darstellerinnen natürlich. So eine Sigourney Weaver, wenn man das auch ein bisschen in die Richtung Alien kippt, könnte man natürlich Charlize Theron, als du vorhin auch sagtest, hier mit Tom Hardy, der da aufgeht, ja. Charlize Theron als Furiosa ist natürlich dann eigentlich, würde ich schon eher als den großen Star dieses Films bezeichnen. Ich meine, nicht umsonst hat die Figur ja nochmal einen eigenen Film bekommen, der zu wenig Theron hatte, aber mit Anya Taylor-Joy eigentlich eine ziemlich gute, junge Furiosa, wie ich finde. Also auch ab dem Zeitpunkt hat der Film mir angefangen, richtig zu gefallen. Mhm. Davor war das so, auch rein optisch, fand ich, hat der sich nicht ins Gute entwickelt. So, genug jetzt, wie gesagt, von Zahlen und Fakten. Jetzt habe ich so viel hier runtergebrabbelt. Jetzt wird es mal persönlich. Wir gehen mal auf so unsere Lieblinge, nenne ich es jetzt mal, ein. Wir haben uns halt im Vorfeld nochmal beide ein bisschen Gedanken gemacht, welche dystopischen Filme uns so vielleicht ein bisschen mehr geprägt haben oder eher am meisten begeistert haben von denen, die wir vielleicht jetzt noch nicht genannt haben oder die so diese offenkundigen Themen sind, à la Minority Report oder was weiß ich, mir fällt gerade gar keiner auf an die beiden. Kann man mal sehen, wie gut ich mir Gedanken gemacht habe. Ja, wir stellen beide mal so ein paar absolute Favoriten vor. Ich lasse dir gerne den Vortritt, Patrick. Und ja, welcher hat dich so als so am meisten mit vielleicht in die düstere Welt hineingezogen?
Also vielleicht mal einer meiner Lieblings-Endzeitfilme, wenn nicht sogar mein Lieblings-Endzeitfilm ganz vorausgestellt, ist The Road. Den mag ich einfach wahnsinnig gerne, weil der einfach optisch genau die richtigen Knöpfe drückt. Ist von 2009, da geht es darum, dass ein Vater mit seinem Sohn durch ja eine dystopische, apokalyptische Welt zieht. Durch eine sterbende Welt, wenn man so will. Die wollen unbedingt Richtung Küste. Und das eines der faszinierenden Sachen an The Road ist, dass man gar nicht so richtig weiß, warum stirbt denn da die Welt? Ne? Das wird eigentlich nicht so richtig erklärt. Aber du hast da eben Viggo Mortensen als Vater und Cody Smith McPhee als Sohn. Die haben auch tatsächlich keine anderen Namen im Film. Ne? Es ist einfach nur Vater und Sohn.
Mhm.
Und an dem Film mag ich das, was ich dann gerne bei Horrorfilmen auch immer sage, was mich so reizt, der ja erzählt offensichtlich nicht alles aus, ne? Der lässt Freiräume zur Interpretation und der zeigt einfach nur diese Welt, die quasi im Sterben begriffen ist und die beiden versuchen da irgendwie zu überleben und sich auch noch irgendwie so ein Stück Menschlichkeit zu bewahren, ne? So ein bisschen das, was ja mit Last of Us mittlerweile schon viel mehr im Mainstream angekommen ist, als damals. Da war The Last of Us ja noch kein Thema 2009 und deswegen hat das im Grunde für mich schon all diese Knöpfe gedrückt, die jetzt eben mit The Last of Us jetzt auch wieder gedrückt wurden. Ist von John Hillcoat inszeniert und ist basiert auf einer Buchvorlage von Cormac McCarthy, der unter anderem auch die Buchvorlage zu No Country for Old Men geschrieben hat. Und das merkt man im Film an, finde ich, dass der auf einem Buch basiert und ist eine sehr, sehr gute Romanumsetzung. Ja, weil er auch nicht viel mehr will als dieses quasi so ein bisschen Slice of Life, wobei Slice of Life ja sonst immer ein bisschen positiver konnotiert ist als hier, zu zeigen. Und dann noch mit dem Soundtrack von Nick Cave ist es einfach ein Gesamtkunstwerk, finde ich. Und das habe ich, glaube ich, in einer anderen Episode auch schon mal gesagt. Mit dieser Audiovisualität hätte ich mir auch Der dunkle Turm gewünscht. Die Romanverfilmung von Stephen King, die ja jetzt zum Glück Mike Flanagan mal in die Hand genommen hat, um das richtig umzusetzen. Ich bin mal sehr gespannt drauf. Und bis dahin gucke ich mir immer wieder gerne The Road an, wenn ich diese düstere, fatalistische Endzeitstimmung haben will. Deswegen nenne ich den gerne als erstes.
Top-Wahl, absolut. War auch in meinem engeren Kreis. Ich bin ein großer Herr-der-Ringe-Fan, also Viggo Mortensen sowieso immer Peak, aber ich mag den halt auch in sehr vielen anderen Filmen wie Eastern Promises und so und hier halt auch allen voran. Es ist halt wirklich ein unfassbar atmosphärisch bedrückender Postapokalypsen-Film. Ne? Also wahrlich kein Film der guten Laune, habe ich mir mal dazu damals notiert. Und es ist einfach so, ne, also wenn einer irgendwie einen guten Unterhaltungsfilm möchte, den kriegst du da einfach.
Das stimmt.
Also das ist ja so, so hoffnungslos, so deprimierend auch.
Und auch wieder Charlize Theron, ne? Hatten wir ja gerade noch bei.
Ja, das hätte ich jetzt auch nochmal bei. Robert Duvall haben wir ja auch noch, glaube ich, da mit drin gehabt. Aber dann hätten wir wieder. Hätte ich sie auch noch mal gerne deswegen noch als eben prägende Figur. Ich habe es mir da gar nicht notiert. Also ich habe es mir bei The Road notiert, aber nicht zu den Zahlen und Fakten. Auch witzig, ne? Ja, aber auch grundsätzlich, ich fand das damals auch faszinierend, wie beängstigend und auch cool, dass er so ein gewisses anderes Level mal bedient, so in Nuancen, weil so ein Überlebenskampf um Vorräte ist klar, aber da waren auch so ich nenne es jetzt mal Items, die da hervorgehoben wurden, an die man gar nicht so bewusst gedacht hat. Mal auch in anderen Filmen, die da so links liegen gelassen wurden. Ja, und der Vigo, der haut da ordentlich einen auf den Kasten. Ich hatte damals, weiß ich aber noch, ein bisschen Probleme, komischerweise mit den beiden zu so richtig mitzufiebern, weil ich da nicht so diesen emotionalen Draht zu den beiden aufbauen konnte. Ich weiß aber nicht, woran es lag. Das hatte ich mir auf jeden Fall notiert. Aber das heißt ja auch nur wieder irgendwann mal nachholen, wenn ich vielleicht zu gute Laune habe und meine Stimmung mal in den Keller bringen möchte.
Absolut.
Und ich habe mir auch damals notiert, ich brauche danach auf jeden Fall mehr Whisky.
Ja.
Und ich glaube, das wird definitiv immer bei dem Film bleiben. Ja, kommen wir mal zu meinem ersten Pick.
Mhm.
Ich habe mir Gattaca von 1997 rausgepickt. Und ich fand den Film damals so klasse und habe mich gleichzeitig so geärgert, dass ich 20 Jahre gebraucht habe, mir unendliche Male auf Pro7 und Co. wahrscheinlich da die Vorschau angesehen habe und gedacht habe, was ist das? Interessiert mich nicht. Ethan Hawke, der war bei Explorer, toll. das hat, da habe ich mir aber geärgert, dass ich dann so lange gewartet habe, mir anzusehen, und sogar nachdem ich mir die Blu-ray geholt hatte, habe ich noch 7 Jahre gebraucht, um mir anzuschauen. Also da habe ich echt viel Zeit vergehen lassen, und das war mit einem Schlag so auch, da sind wir wieder bei dieser Abgrenzung, diesen Sci-Fi-Genre, dass der eigentlich das ja auch sehr bedient. Da war er definitiv direkt einer meiner Favoriten. Auch die Besetzung ist einfach halt gut. Ethan Hawke habe ich ja gerade schon erwähnt. Uma Thurman war ja dann, ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt schon oder danach, als seine Ehefrau wurde, oder ob sie sich da kennengelernt haben. Ich denke mal schon, dass es auch tatsächlich hier war. Jude Law, überragend. Und wir haben ja halt diese naheliegende, worum es da überhaupt geht, damit man auch ein bisschen die Sci-Fi und trotzdem Dystopie verstehen kann. Wir sind so in dieser nahegelegenen Zukunft, wo die DNA bestimmt, welchen Platz man in der Gesellschaft hat. Und die Hauptfigur Vincent, das ist Ethan Hawke, ist auf natürliche Art gezeugt worden und ein sogenannter Invalid, glaube ich, hieß es dann, der dann auch unter einer Herzerkrankung leidet, aber der hat halt diesen großen Traum, er möchte zur Raumfahrt, er möchte ins All fliegen. Das dürfen halt nur diese genetisch Perfekten. Und der trifft eines Tages auf den gelähmten Jerome, und das ist halt Jude Law, der einer von diesen Valids ist, also diesen Validen für sowas, valide für so eine Raumfahrt, perfekte Gene und erfolgreich sportlich, gesund, bis zum geht nicht mehr, und kauft ihm praktisch so seine genetische Identität ab und läuft dann entsprechend, versucht er sein Ziel zu erreichen, um dort, ja, dann eben seinen Traum endlich zu erfüllen, abseits dieser doch so glattgezogenen Gesellschaft. So ein bisschen wie bei Demolition Man, wenn man drüber nachdenkt, so am Anfang, dieses so extreme sanfte Grüße. So war Gattaca für mich so teilweise am Anfang. Ist für mich einfach ein Top-Drehbuch von. Warum habe ich mir das eigentlich nicht notiert? Ich habe mir nicht notiert, von wem das Drehbuch ist. Das ist auch fantastisch, ne?
Also inszeniert
war
von
nicht Alex Garland?
Andrew Niccol, ja.
Ach, Andrew Niccol war es. Nee, das habe ich, die Regie habe ich da, aber war nicht auch das Drehbuch von Alex Garland?
Nee, auch Andrew Niccol.
War dann Andrew Niccol. Dann habe ich die irgendwie, dann habe ich da das A irgendwie für mich vernatzt. Aber na gut, lassen wir so stehen. Auf jeden Fall Top-Drehbuch. Hat keine unnötige Action, trotzdem sehr spannend, weil gerade zum Ende hin finde ich, dass der Film, also der erzählt ja wirklich sehr ruhig. Es ist für keinen was, der jetzt hier so irgendwie so einen Sci-Fi-Action-Film haben möchte, aber eben diese kleine ruhige Geschichte, wie sie erzählt wird und wie sie diese ruhige Spannung immer mehr aufbaut und dann dieses Niveau erreicht, da ist Gattaca bei mir ganz weit vorne. Also ein bisschen abseits von, weit entfernt, das absolute Gegenteil eigentlich von The Road, und doch sehr gut, wie ich finde. Gattaca, hast du gesehen?
Ja, gesehen, aber auch schon lange nicht mehr. Und jetzt nach deinem Monolog wieder Lust drauf, den nochmal reinzuwerfen.
Das gefällt mir. Was hast du denn noch so eingepackt?
Naja, ich meine, die Brücke hast du gebaut, Alex Garland, ne? Dann nehme ich die, gehe ich doch mal über diese Brücke und hab einen Film, bei dem er nicht inszeniert hat. Das hat er ja in den letzten Jahren immer mal wieder gerne gemacht, sondern vorher hat er ganz viele Drehbücher geschrieben. Das hat er auch hier. Ist ein Remake. Die Rede ist von Dredd von 2012. Inszeniert von Pete Travis, wobei da ja auch ein bisschen unklar ist. Da heißt es eigentlich auch, Alex Garland hat da nicht nur das Drehbuch geschrieben, sondern auch sehr ihm in die Regie reingequatscht. Das kann durchaus sein, das kann ich nicht bewerten, aber Dredd ist eben ein Remake vom 1995er Judge Dredd und ich mag beide. Ich finde aber, wenn ich jetzt entscheiden müsste, welchen ich davon nochmal gucke, würde ich Dredd nochmal gucken, weil der, finde ich, einfach in sich stimmiger ist. Da hat man von vorne bis hinten Spaß. Also ich habe da von vorne bis hinten Spaß. Mhm. Ja, es geht um Mega City One, ist eine riesige Supermetropole, da haben wir auch wieder so ein bisschen Cyberpunk mit drin, ne? Da ist Gewalt, da ist Kriminalität an der Tagesordnung und die Judges sind quasi die, ist quasi die Polizei, wenn man so will, ne? Die dann direkt eingreifen kann und auch direkt verurteilen kann und direkt auch die Urteile vollstrecken kann. Also da sind alle Gewalten quasi drin vereint und ist quasi ein Film, der zeigt, warum Gewaltentrennung sinnvoll ist. Ja, genau. Und da geht's halt drum, dass wir da einen Judge-Anwärter haben, eine Anwärterin haben, Anderson, und die geht damit zu einem Einsatz in einen von diesen riesigen, gigantischen Wohnblöcken. Und da ist eine Drogenbaronin. Ja, und darum geht's quasi, um diesen Fall mehr oder weniger. Ist wahnsinnig geil inszenierte Action einfach. Nicht ganz so one-linerig wie der 1995er Judge Dredd. Aber trotzdem, also ich finde den optisch auch immer noch herausragend, obwohl er mittlerweile auch schon 14 Jahre auf dem Buckel hat. Und deswegen, also den gucke ich auch immer wieder gerne und den kann ich bedenkenlos empfehlen, wenn es eher so ein bisschen Action-Kino sein darf, was sich schon, ja, vielleicht nicht immer hundertprozentig ernst nimmt. Deswegen, ja, den gucke ich immer wieder gerne. Deswegen Dredd von 2012 oder halt Judge Dredd von 1995, wenn man möchte. Mhm. Welchen von beiden magst du lieber?
Bin aufgerüstet mit Judge Dredd, aber ich fand Dredd dann, wie du es schon eigentlich so richtig ausgedrückt hast, viel stimmiger. Ich mochte auch vor allem Lena Headey da als, ich glaube, Mom hieße.
Ja, Mama.
Einfach, ja, oder Mama. Fand ich so richtig, also es passte einfach in dieses schön dreckige, du brauchst keinen Rob Schneider so als lustigen Sidekick, wobei halt Rico ist natürlich auch immer Armin Assenti, der ist auch schon schön böse. Und dann hast du noch so einen Jürgen Prochnow.
Ja.
Ne, der zerreißt sich zu förmlich für die Rolle. So, kleiner Spoiler und kein Spoiler. Ja, nee, aber ich fand Dredd damals super. Ich weiß gar nicht, ob ich den sogar mir in 3D dann.
Ah ja, stimmt. Zu dem Zeitpunkt. In 3D, ja, ja.
Ja, das war ja dann gerade noch so eine mehr oder weniger Hochphase.
Ja, absolut. 2010er war, da gab es einiges, ja.
Nur wie gesagt, ich bin mir da nicht sicher, ob ich ihn gesehen habe. Das wäre auch jetzt nicht so gerade das Highlight. Also vielleicht war er dann auch nicht gut in 3D, wenn ich mich nicht dran erinnern kann. Aber es kann auch einfach sein, dass ich ihn gar nicht gesehen habe in 3D. Deswegen will ich ihn da gar nicht schlechter reden, als es jetzt erstmal so klingt. Kommen wir zu meinem zweiten Pick. Und da muss ich teilweise wirklich jetzt hart in meiner Erinnerung kramen, weil ich habe vergessen, oder was heißt vergessen, habe ich nicht. Ich habe hier ausnahmsweise, dafür lobt mich ja Patrick immer gerne bei Podcasts, dass ich bei Letterboxd mir immer so schön ein paar kleine Reviews hinschreibe, dann so wie so eine Erinnerungsstütze. Zu dem Film hatte ich das nicht, da hatte ich noch kein Letterboxd oder ich habe noch nicht drüber nachgedacht, da was zu schreiben. So lange ist es her, dass ich ihn zuletzt gesehen habe, aber dennoch, als ich so meine Top-Favoriten durchgegangen bin, war dann die Wahl eben, mein Equilibrium haben wir schon, glaube ich, so häufig in irgendwelchen Sachen genannt. Geiler Film. 12 Monkeys, auch geiler Film. Entschieden habe ich mich dann für Katsuhiro Otomo, sein Werk, nämlich Akira von 1988. Und hier sind wir wieder beim Cyberpunk-Thema. Da haben wir nämlich Neo Tokyo und eben den Biker Tetsuo, der nach seinem Unfall so ein geheimes Militärprojekt hineingerät und als unkontrollierbare telekinetische Kräfte dann bei dem so sich da langsam zeigen, haben wir dann so eben seinen Freund Kaneda, den wir auch so auf jedem Bild eigentlich vorne drauf haben, der dann versucht, so ihn vor dieser dagegen zu steuern, nenne ich es jetzt mal, um jetzt nicht zu viel zu verraten, wobei eigentlich hat man jetzt hier fast 40 Jahre Zeit gehabt, mal drauf auf diesen Stupser zu kommen. Und wenn nicht jetzt, dann habt ihr jetzt die Chance, weil ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Leute immer noch da draußen, die Akira bis heute nicht gesehen haben.
Ich zeige gerade auf.
Einschließlich, aber bei dir liegt das einfach dann des Animes ja noch nicht so weit verbreitet, ja, bei diesem, wobei du hast ja jetzt schon einige schöne Werke nachgeholt.
Das stimmt, ja.
Und damit ist der dann praktisch auch dieses Jahr schon, oder für die nächsten Jahre vielleicht noch auf deiner Liste. Vielleicht machen wir mal einen Nachgeholt dazu. Das wäre ja auch mal eine Idee. Was. Und ja, warum nenne ich den Film überhaupt? Weil letzten Endes ist Akira so der Anime-Film, schlechthin ist jetzt vielleicht ein bisschen auch dreist, aber mit einer dieser, der auf jeden Fall diesen Weg erstmal hier rüber gekommen ist. Ne? 1988, ich glaube, das ist der erste Anime, der es auch so hier in die westlichen Regionen geschafft hat, mit einem Anklang zu finden. Und wir haben halt so unfassbar viel popkulturelle Anleihen da, das Bike, die Jacke. Wenn gerne Anime, mal abgesehen von vielen heutigen Themen, wo es ja leicht ist, so ein Cosplay zu machen, ist Akira, glaube ich, immer noch so eine der beliebtesten Themen, die wir haben. So eine richtige Referenzklasse, weil wir auch noch diese Zeichnungen vollkommen von Hand haben. Hat er einfach so einen natürlichen Charme. Und ja, im Grunde sollte man vielleicht da sogar eher, habe ich mir schon ein paar Mal sagen lassen, aber ich habe es auch noch nicht nachgeholt, müsste man sogar eher den Manga dazu durchlesen, weil in dem Film ist halt dieses komplexe Thema doch ein bisschen wohl stark komprimiert worden. Persönlich sag ich finde den Film immer noch gut. Kann aber danach nochmal vielleicht so für ein paar Lücken nochmal nachlesen, was man verpasst hat. Das hilft auf jeden Fall weiter, weil ich muss damals, weiß ich noch, beim ersten Mal schauen, habe ich den geguckt und war bei ein, zwei Szenen, war ich total verwirrt, weil ich mir dann nicht so richtig, weil ich da nicht hintergestiegen bin. Dann liest man so ein paar Sachen nach und dann war das dann beim zweiten Gucken auch wesentlich entspannter, weil man dann verstanden hat, warum Dinge so passieren oder schon so sind, wie sie sind. Das taugt auf jeden Fall sehr gut und ich wollte einfach gerne auch ein Anime-Thema mal hier bringen, weil es in so Filmen selten vorkommt. Deswegen Akira hier, so einer noch der persönlichen Lieblinge in dem Ganzen. Auch natürlich so die Steilvorlage für Filme wie in Matrix oder so natürlich auch. Mhm. Ist dann auch, glaube ich, sogar mehrfach genannt worden von den Wazowskis. Habe ich jetzt richtig gesagt?
Ja.
Doch, Wazowskis. Dass das auch so mit die Inspiration dazu war.
Ja, schön. Also auf jeden Fall, da können wir mal nachgeholt für einplanen, würde ich sagen.
Wir können mal wieder ein paar mehr Animes dann, aber ich glaube, eine ganze Folge wäre zu viel nachzuholen für dich.
Ich glaube auch. Also bisher war ich ja von eigentlich allen begeistert, die ich nachgeholt habe. Ich erinnere mich immer gerne an Paprika, den ich in höchsten Tönen gelobt habe. Von dem
Her. Wo wir da auch bei Vorlagen für bekannte andere Filme
das
sind.
Ist
ne? Also Inception.
Das ist richtig.
Gefühlt an manchen Ecken dann 1:1 Adaption.
Ja, guck, da hast du doch wieder eine Brücke gebaut. Gefühlte 1:1 Adaption. Wenn euch The Last of Us gefällt, dann guckt doch auch The Girl with All the Gifts. Ist im Grunde, wenn man es bösartig formulieren möchte, eine sehr ähnliche Geschichte, aber basiert auf einem Roman. Ich weiß nicht, von wann der Roman ist. Der Film ist auf jeden Fall von 2016. Das erste The Last of Us Spiel kam, glaube ich, 2013 raus. Aber der richtig große Hype kam ja, oder in der gesamtgesellschaftlich, eigentlich erst durch die Fernsehserie. Deswegen, wenn ihr da Blut geleckt habt, dann guckt euch auch The Girl with All the Gifts an von 2016. Ich habe schon gerade gesagt, Story ist ähnlich. Es gibt da auch einen Pilz, der die Menschheit befallen hat und in sehr aggressive, zombieähnliche Wesen verwandelt, in die Hungries. Und es gibt ein paar infizierte Kinder, die untersucht werden. Man sucht natürlich nach einem Heilmittel. Und es gibt die Melanie, die ist ein Kind, ich glaube 10, 12 Jahre alt, irgendwie sowas. Hochintelligent, ja. Und die spielt dann eine sehr entscheidende Rolle in der potenziellen Rettung der Menschheit. Denn irgendwann wird diese Einrichtung dann von diesen Hungries überfallen. Und dann geht es eben auch so auf eine postapokalyptische Reise mit ihr. Darum geht's, also Story sehr ähnlich zu dem, was man später in The Last of Us erlebt hat, ist inszeniert von Colm McCarthy. Den hatten wir quasi im Vorgespräch schon ein bisschen gestriffen, da hatten wir einmal ganz kurz über The Penguin geredet. Der hat die Miniserie von drei Jahren, auf jeden Fall hat er die komplett inszeniert und hat...
Meinst du mit Colin Farrell zu dem Batman-Film?
Genau.
Ist, glaube ich, erst maximal ein Jahr sogar.
Ein Jahr, echt? Okay.
Ja. Ja, ich meine, der ist das letzte Jahr rausgekommen.
Okay, dann ein Jahr. Und auch Peaky Blinders, Sherlock, also im Seriengame hauptsächlich unterwegs gewesen. Und ja, also ich finde auch einen Film, der eine ähnliche Stimmung und Atmosphäre aufmacht wie The Road, hat mehr Handlung als The Road. Und wie gesagt, wer Richtung Last of Us Fan geworden ist von solchen Geschichten, der soll sich den auf jeden Fall angucken, weil mindestens um die Wartezeit zur nächsten Last of Us Staffel zu verringern, bietet er sich auf jeden Fall an. The Girl with All the Gifts von 2016.
Gehe ich voll mit. Kumpel von mir war damals so begeistert von dem Film, dass der unbedingt den auch nochmal mit uns sehen wollte, hat den sich extra nochmal über Amazon Prime ausgeliehen, hat sich bei mir den Account kurz angemeldet und hat den, damit wir den gucken können, und ich war da sehr positiv auf jeden Fall abgeholt worden, auch wegen der Glenn Close mal wieder in einer richtig guten Rolle zu sehen. Wir haben sie ja beim Schrottwichteln zuletzt eher gehabt und das war dann auch nicht so fein. Aber, und auch hier, Hollywoods weibliche Allzweckwaffe, ich sage immer gerne, Michael Peña ist so die männliche Allzweckwaffe, der kann Comedy, der kann ernste Sachen spielen, holt mich da mal ab. Und Rose Byrne ist so der weibliche Pendant, der hier auch ja dann die junge Ärztin dann da halt eben spielt. Ja.
Und Paddy Considine.
Die kann halt auch alles, ne? Den haben wir auch noch mit dabei, kannst du mal sehen. Ja, da hat er jetzt erstmal so sein Hype, obwohl ich ihn eigentlich mal gerne auch in den ganzen Cornetto-Filmen ja schon mochte.
Mhm.
Aber da hat man den ja auch nur eher so am Rande immer stehen, sage ich jetzt mal. Schlage ich noch eine letzte Brücke, bevor der Zug hier in den Endbahnhof fährt, und damit habe ich gesagt, was ich auch noch gerne noch mal auf den Tisch bringe.
Uiuiui.
An Dystopie, ja. Da geht natürlich nichts noch über, ich muss für mich eigentlich von Herzen eigentlich dabei sein, weil es was geöffnet hat für mich neben Dystopien, was vorher nicht mein Thema war an Filmen. Aber fangen wir erstmal an, also wir reden hier über Snowpiercer von 2013, also ist auch schon eine gewisse Hausnummer. Bong Joon-ho kennt man ja spätestens seit Parasite, aber mit Snowpiercer war dieser Name für mich erstmal ein Name geworden. Mit diesem Film wurde Song Kang-ho für mich ein Name. Denn Snowpiercer war der erste koreanische Film, den ich mir angeschaut habe. Und hat mir praktisch damit die Tür geöffnet für ja, das koreanische Kino, muss man so sagen. Mhm. Und wir haben ja halt hier diese extreme, ja, also was haben wir hier, wer es jetzt wirklich nicht weiß, das wäre schon fast ein Wunder, nachdem ja auch die Serie auf Netflix da lief. Also wir haben hier nach einem gescheiterten Experiment, also wir haben wieder eine Katastrophe, die eigentlich die Rettung des Klimas zur Folge haben sollte, haben wir eher das Gegenteil erzeugt, nämlich die Erde ist gefroren und die letzten Überlebenden fahren halt in diesem Zug, in dem Snowpiercer, immer durchgängig um den Globus herum. An Bord haben wir dann halt so eine gestrickte Klassengesellschaft, und während ganz hinten die ganz armen Menschen, also die Armut regiert, haben wir dann weiter vorne dann die Oberschicht dann, die im Luxus schwelgt, und irgendwann bricht halt eine Rebellion natürlich aus, angeführt von Chris Evans. Captain America ist wieder mal auf Freiheitskampf aus. Und da haben wir natürlich auch noch eine Tilda Swinton, überragend wieder mal, aber die kann halt ja auch so diese schrägen Rollen verdammt gut. Ein Jamie Bell haben wir noch mit dabei, habe ich mir noch notiert. Ansonsten haben wir auch natürlich Ed Harris und viele, viele weitere bekannte Gesichter, die sich da immer mal wieder zwischendurch durchs Bild rekeln, sage ich jetzt mal. Ja, und wie gesagt, mich hat der vollkommen unerwartet abgeholt damals. Ich habe gewartet am Bahnhof und wusste nicht, in welchen Zug ich steige, und bin da eingestiegen. Und mit Endziel koreanisches Kino, das Worldbuilding fand ich einfach unfassbar gut. Dieses Durchkämpfen von Waggon zu Waggon und diese nicht nur diesen Umstand, wie die Gesellschaft sich dann da abgeteilt hat, sondern was dann auch immer dann im nächsten Waggon, das war total spannend, fand ich. Ja, und dann dieses Bataillon halt, wie gesagt, an erstklassigen Darsteller. Octavia Spencer spielt ja mit, fällt mir gerade ein. Auch immer wieder klasse, die kannst du auch als Allzweckwaffe da eigentlich bringen, auch wenn die Rolle manchmal immer gleich wirkt, aber dann ist das eben gleich gut. Ja, viel mehr Worte kann man da eigentlich auch gar nicht mehr zu verlieren, wie ich finde. Das ist einfach vieles sehr hervorragend, wer es tatsächlich bis heute noch nicht gesehen hat und nur vielleicht die Serie kennt. Ich finde den Film immer noch deutlich besser. Ich glaube, die Serie habe ich nach der ersten Staffel oder in der zweiten spätestens abgebrochen. Weil da verliert sich die Spannung, wie ich finde.
Ja, es ist zu zerdehnt, finde ich.
Ja,
der genau. Film bringt das schon sehr gut auf den Punkt.
Genau. Also dich muss man eigentlich gar nicht fragen, wer schon mal ein paar Podcasts gehört hat. Ich frage es dich trotzdem einfach, weil vielleicht haben ja Leute noch auch unsere Podcasts nachzuholen und nicht nur die Filme. Dementsprechend, wie gefällt dir denn der Film?
Großartig. Also ich mag ihn sehr. Du hast im Grunde alles gesagt, wofür man ihn mag. Die CGI-Effekte vielleicht nicht, wobei die kann ich da auf jeden Fall verzeihen. Die sind vielleicht nicht so gut gealtert, aber großartiger Film. Ich weiß gar nicht, ob es für mich auch der erste südkoreanische Film war, den ich gesehen habe, aber auf jeden Fall einer, den ich häufigsten geguckt habe. Das auf jeden Fall, ja.
Ich glaube eher, du hast bestimmt noch vorher I Saw the Devil gesehen,
oder? Das kann sein, ja. Wahrscheinlich war das der erste.
Na. Da könnte ich mir jetzt vorstellen, zumindest, dass du da eher in
die Richtung. Ja, das kann
gut sein. Aber das kam halt alles immer so nach und nach immer weiter dazu.
Ja, stimmt. Ja.
Und jetzt spätestens mit Parasite hat die Welt es ja auch verstanden.
Ja, absolut.
Dass da echt tolle Geschichten einfach hausen. Ja, und damit sind wir auch schon, ja, nahezu am Ende. War ein schöner Ritt durch kaputte Zukünfte, wie ich finde. Wir haben Postapokalypsen gehabt, wir haben Überwachungsstaaten, Klassengesellschaften aufs Feinste runtergeteilt, Wüsten, Zeugungsunfähigkeit, Neo-Cyberpunk und alles Mögliche. Also wie man merkt, es ist einfach so ein breites, wir könnten hier, glaube ich, noch über sonst wie viele Filme sprechen. Und am Ende wüsste man immer noch nicht, was. Wir haben ja damals auch über Fantasy beide haben wir zusammen gesprochen, anlässlich zu Dungeons and Dragons. Und da ist uns ja auch schon aufgefallen, Fantasy ist so ein, das vermischt sich immer so extrem. Es gibt einzelne, die da richtig das so reinkrachen und andere, die es aber auch dann wieder so ankratzen, dass du sie nicht unerwähnt lassen kannst. Und ich denke, bei Dystopien ist das recht ähnlich.
Ja, ich denke auch. Wir haben ja grob über die unterschiedlichen Kategorien gesprochen, die es annehmen kann. Und da könnte man zu jeder Kategorie eigentlich eine eigene Episode aufnehmen. Ne? Allein Cyberdystopien, wir haben angerissen, Cyberpunk ist ja in aller Munde wegen des Spiels, auch wegen der Netflix-Serie, die da nachkam. Und allein darüber könnte man ja eine ganze Episode füllen. Aber ich glaube, so einen großen, groben Bogen um das ganze Thema haben wir gespannt und hoffentlich waren da für euch draußen auch so ein, zwei Filme dabei, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt oder lange nicht mehr gesehen habt, die ihr dann, wo ihr jetzt Grund habt, die nochmal reinzuwerfen.
Bevor wir jetzt noch ganz zum Ende kommen, haue ich noch eine kleine Frage raus. So Dystopien sind ja an sich, haben wir ja auch festgestellt, spätestens mit The Road, sind ja eigentlich nur selten Unterhaltung. Sondern sind ja auch von vielen Drehbuchautoren, Filmemachern ja auch gewissermaßen immer so ein Warnsignal. Und wenn du jetzt so auf diese Filme blickst, was ist so für dich so das Szenario, was dir persönlich für die echte Zukunft am meisten Angst macht? Ich meine, man sitzt ja immer so im Kinosessel oder halt zu Hause auf der Couch und denkt sich so, was wäre wenn, und hat so die größte Sicherheit. Aber es gibt ja welche, die können ja vielleicht ein bisschen mehr triggern.
Mhm.
Welches ist da so das, was dich so am meisten, so vielleicht auch mit einem Filmbeispiel, welches Szenario ist da, was dich vielleicht, ich habe dich da gar nicht drauf vorbereitet auf die Frage, toll, ne?
Spontan sind wir am besten.
Da sind wir auch am lustigsten.
Ja, wahrscheinlich etwas, also ich gucke ja wahnsinnig viele Horrorfilme und deswegen bin ich da ja eh relativ abgestumpft, was das angeht, und gucke mir das einfach gerne an und denke gerne drüber nach, aber habe da jetzt im wirklichen Leben nicht so massiv Angst vor. Ich glaube, es ist am ehesten das, was man selber dann gar nicht wahrnehmen würde. Also sowas wie Matrix, ne? Ich meine, klar, wir erleben das, was Neo, Trinity und Morpheus und Co. erleben, aber ein Großteil der Weltbevölkerung bemerkt diese Dystopie ja gar nicht, ne? Weil die halt in der Matrix leben, weil für die im Grunde alles in Ordnung ist. Und deswegen ist das für einen ganz großen Teil der Menschheit gar nicht greifbar. Und dieses Ungreifbare ist es dann, glaube ich. Ne? Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass wir jetzt in der Matrix leben würden, das ist, glaube ich, etwas, was mir dann am ehesten noch Angst macht, glaube ich. Wie ist es bei dir?
Ich glaube, was mir manchmal am meisten, was mich mit so einer gewissen Ironie auch dann lachen lässt, wenn ich so im Alltag dann feststelle, es sind immer so Sachen, wie ich ja schon sagte, bei Wall-E oder Idiocracy ist ja auch mal so ein Beispiel, was ja viele mal anführen. Wenn ich merke einfach, dass wir uns so ziemlich selber abschaffen, so dieser Benjamin Button Darwinismus, habe ich es mal aus Spaß genannt, dieses Rückentwickeln wieder in so dieses Affige, das macht mir manchmal so am meisten Angst, wenn du sagst, es bei Don't Look Up, das ist zu nah an dem, was wir an der Realität haben, und auch ein bisschen dann sowas, das macht dann nicht mehr so diese Spannung einer Dystopie, dieses was wäre wenn, so diesen spannenden Gedanken, den wir halt zum Beispiel bei Matrix haben, sondern halt, es ist mir zu nah manchmal an der Realität. Und dann, das macht mir dann schon zu sehr Angst. Das ist genauso, wie ich Serien nicht boykottiert, aber teilweise abgebrochen habe, wenn das Thema Corona dazu zu krass war. Ich hatte keine Lust, mir nochmal das auf den Tisch bringen zu lassen, nachdem man es live miterlebt hat. Und so ungefähr ist das auch bei solchen Sachen. Ich brauche nicht jede Idiotie sehen, wenn ich es im Alltag die ganze Zeit habe.
Mhm,
und ja. Ich glaube, das ist so dann manchmal das Schlimmere. So nehmen wir mal so von den jüngeren Beispielen. Wir hatten ja letztes Jahr zwei Stephen King-Verfilmungen, die rauskamen mit Running Man, also nochmal Running Man nochmal neu aufgelegt und The Long Walk. Die sehe ich halt überhaupt nicht. Das ist genügend Eskapismus, dass ich da, ne, also genügend noch Realitätsnähe, dass ich das spannend finde für ein Gedankenspiel, aber irgendwie für mich weit genug weg, weil so nah, wenn wir da gar nicht hinkommen, könnte ich mir, oder vielleicht schon, aber ich sehe es für mich nicht so extrem. Und dann gibt es halt wieder sowas wie Idiocracy, was ich mir dann nicht mehr geben könnte. Wally geht, weil der Roboter und Eva sind halt sau süß und die gucke ich mir gerne noch an. Da ist das Gott sei Dank nicht so das Hauptthema, aber und hatte eigentlich auch noch ein gutes Ende. Da lasse ich mich gerne noch drauf ein. Alles andere ist so.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich hatte das jetzt noch. Kurzer Exkurs, ich habe gestern es endlich geschafft und gestern heißt 7.9., also schon ziemlich late to the party und habe mir Odyssee im Kino angeguckt, war sehr begeistert und habe da als die Trailer liefen, das erste Mal den Trailer zu Digger gesehen von Inarito, der neue Film, der da bald ins Kino kommt und der beschreibt ja im Grunde auch eine Dystopie, wenn man so will.
Mhm.
Und da habe ich mir teilweise auch gefragt, musst du dir das angucken? Gut, jetzt ist der so unfassbar drüber und sieht so wahnsinnig interessant aus und so krass gefilmt. Ich meine, ist der Mann, der Revenant und Birdman und so gemacht hat.
Mm.
Und der Cast halt mit Tom Cruise, John Goodman, Jesse Plemons, Riz Ahmed und Co. und wer da nicht noch alles mitspielt. Das sieht schon zu reizvoll aus, als dass ich es nicht gucken würde. Aber allein wegen der Thematik, ne, dass es da irgend so einen Superreichen gibt, der die Welt an den Rande des Abgrunds bringt, ist das halt auch schon wieder zu nah an der Realität eigentlich. Aber wie gesagt, der Rest des Films ist reizvoll genug, dass ich mir den angucken werde.
Ja, da bin ich bei dir. Also ich könnte keinen Film von vornherein so ausschließen, dass ich sage, ich möchte ihn, also da müsste der Trailer schon so viel verraten, dass ich sage, nee. Also es gibt ja auch genügend Komödien, die sind ja auch voller Idiotie, aber irgendwie kann ich dann wenigstens darüber lachen, weil es dann auch gewollt ist, dass man, aber wenn ein Film sich ernst nehmen möchte und dann, keine Ahnung, ich glaube, da könnten wir jetzt stundenlang noch drüber reden.
Ja, ich glaube, Digger nimmt sich nicht sonderlich ernst.
Nee, deswegen. Und Tom Cruise, ich sehe da irgendwie so gefühlt seine Rolle hier aus Tropic Thunder ein bisschen reprisen, wenn er dann noch dann anfängt zu tanzen, so ein bisschen zwischen Barry Seal und dem in seiner Darstellung. Und dann, ich möchte es einfach gern mal sehen. Und wenn ich dann hinterher sage, vielleicht habe ich, dann ist es halt ein Horrorfilm mit für mich, da kriege ich noch mehr Angst, weil es halt so doof ist. Wir werden sehen, ob es dann mehr so Don't Look Up ist oder ob es überspitzt genug ist und einfach Spaß macht.
Ja, vielleicht sprechen wir ja auch drüber. Mhm. Mal gucken.
Ja, werden wir sehen. Ja. Damit wären wir dann auch nicht nur am Rande der Gesellschaft, sondern am Rande bzw. am Ende unserer heutigen Filmfrühstück-Folge angekommen. Jetzt, ja, hoffentlich habt ihr so ein paar richtig schöne neue Themen nochmal gekriegt oder ihr habt eure Favoriten gehört und sagt ja oder ihr sagt, boah, die beiden, die haben eigentlich so viele Filme gerade jetzt auch noch zwischendurch als Mäh bezeichnet. Das war das letzte Mal, dass ich euch zugehört habe.
So ein paar Hot-Takes hatten wir schon dabei.
Ja, aber verratet uns doch einfach mal, wie es bei euch dann so ist. Was sind denn so eure dystopischen Filme, Top-Filme, die ihr so euch am meisten schockiert haben, begeistert haben? Welches Szenario haltet ihr für am wahrscheinlichsten? Welches macht euch am meisten Angst? Schreibt es uns unbedingt mal so in die Kommentare hier auf dem Kanal, den ihr gerade, also über den Anbieter, den ihr am liebsten hört, bei Instagram. Es gibt da ja ein paar Medien, die ihr da gerne nutzen könnt. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne natürlich entsprechend bewerten, abonniert den Podcast und ich sage danke dir, Patrick, für erneut eine richtig schöne Folge, eine schöne, coole Runde mit dir.
Dankeschön dir, hat Spaß gemacht.
Und ja, bleibt dran, abonniert uns, wie gesagt, da kommen viele schöne Folgen, der Patrick hat es angekündigt, der Oktober wird noch einiges wieder Schönes bringen. Das sind, glaube ich, auch immer unsere liebsten Folgen, wenn wir in den Horrorbereich gehen. Und der Schocktober hat ja immer wieder schöne Themen. Und meine Liste, die steht auch schon fast komplett, was ich im Oktober nachholen will. Das ist ja die einzige Jahreszeit, wo ich dann mal wirklich exzessiv mir Filme da reinziehe aus diesem Bereich.
Ja, cool.
Und das wird zum Beispiel sowas wie Mouth of Madness mal endlich sein, erstmals. Und das macht natürlich jetzt mit Sam Neills Ableben dann nochmal so ein bisschen schwerer, aber der stand halt schon Anfang des
Jahres. Zum ersten Mal Mouth of Madness?
Ja. Nachgeholt? Ja, habe ich mir extra. Können wir gerne einen Angriff nehmen. Dann habt ihr jetzt schon so einen kleinen Lichtblick für die Zukunft. das können wir gleich mal gerne noch unter uns besprechen,
nachdem
ich jetzt mich hier verabschiede. Ich bin Krischi. Ich sag, macht's gut und bis zum nächsten Filmfrühstück. Ciao.
Tschüss.